Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 27. Januar 2024, gleich dem 7. Bahman 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Der Islam in Goethes Gedanken«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Botschafter der Islamischen Republik Iran und Pakistans nehmen ihre Tätigkeit wieder auf. Völkermordanklage. Iran begrüßt IGH-Urteil. Und Hezbollah meldet Raketenangriff auf Israels Spionageeinrichtungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Botschafter der Islamischen Republik Iran und Pakistans nehmen ihre Tätigkeit wieder auf. Die Botschafter der Islamischen Republik Iran und Pakistans, die aufgrund der jüngsten Spannungen zwischen den beiden Ländern ihre Tätigkeit ausgesetzt hatten, haben am Freitag ihre Arbeit wieder aufgenommen. Nach dem Angriff der iranischen Streitkräfte auf das Hauptquartier der Terroristen an der pakistanischen Grenze und den kurzzeitigen Spannungen zwischen Teheran und Islamabad beschloss die pakistanische Regierung letzte Woche, die Krise mit Teheran zu beenden und die diplomatischen Beziehungen zu Iran voll wieder aufzunehmen. Laut den Außenministern Pakistans und Irans sollen die Botschafter bis zum 26. Januar an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Der für Südasien zuständigen Generaldirektor im iranischen Außenministerium, Rasul Mousavi, gab gestern die Ankunft des pakistanischen Botschafters in Teheran bekannt. Er sagte zugleich, dass auch der iranische Botschafter in Islamabad eingetroffen sei. Der pakistanische Botschafter in Teheran, Mohammad Mudassar Tipu, schrieb dazu auf seinem offiziellen Benutzerkonto im sozialen Netzwerk X, er sei nach Teheran aufgebrochen, um seine diplomatische Mission als Pakistans Botschafter fortzusetzen. Darin schrieb er weiter, »Ein starker Iran sowie Pakistan sind für die Region sehr wichtig und fördern die historischen und zwischenmenschlichen Beziehungen.« Er erklärte, er sei entschlossen, sich stärker, fester und friedlicher für Pakistan einzusetzen, und es sei an der Zeit, in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern ein neues Kapitel aufzuschlagen. Völkermordanklage. Iran begrüßt IGH-Urteil. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran hat der Regierung und dem Volk Südafrikas zum Erfolg ihrer Völkermordanklage vor dem Internationalen Gerichtshof IGH in Den Haag gratuliert. Der IGH hat am Freitag sein erstes Urteil zur Völkermordanklage Südafrikas gegen Israel verkündet und zugleich den Antrag dieses Regimes abgelehnt, die in der Anklage erwähnten Forderungen zurückzuweisen. Demnach muss Israel sicherstellen, dass sich die humanitäre Lage dort verbessert, erklärten die Richter und Richterinnen in ihrer Entscheidung zu möglichen Sofortmaßnahmen im Gazakrieg. Der IGH äußerte sich zudem tief besorgt über die anhaltende Tötung von Menschen im Gazastreifen. Er erkannte das Recht der Palästinenser an, vor einem Völkermord geschützt zu werden. Hossein Amir Abdullahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, schrieb in diesem Zusammenhang auf X: Ich gratuliere der Regierung und dem Volk Südafrikas, dem palästinensischen Volk und der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor zum Erfolg der Völkermordanklage beim IGH gegen das zionistische Regime. Amir Abdullahian sagte: Ich betone noch einmal die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Initiative der südafrikanischen Regierung. Und er fügte hinzu: Heute sind die Verantwortlichen des falschen israelischen Regimes die am meisten gehassten Menschen in der Weltöffentlichkeit, die sofort vor Gericht gestellt werden müssen, weil sie Völkermord und beispiellose Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser begangen haben. Er fuhr fort: Ich muss betonen, dass die umfassende Unterstützung des Weißen Hauses für die Verbrechen der Zionisten niemals vergessen wird. Ich rufe alle meine Amtskollegen in den Ländern der Welt auf, die südafrikanische Völkermordanklage vor dem Internationalen Gerichtshof zu unterstützen. Auch Präsident der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, lobte die Initiative und den mutigen Schritt der südafrikanischen Regierung, beim Internationalen Strafgerichtshof Völkermordanklage gegen das zionistische Regime einzureichen, und sagte: Dieser Schritt wurde durch ein Land unternommen, das jahrelang die Bitterkeit von Rassismus und Völkermord erlebt hat. Deshalb wird dies nicht nur in der islamischen Welt, sondern auch von allen freien und freiheitsliebenden Nationen der Welt geehrt und bewundert. Bei einem Telefongespräch mit dem südafrikanischen Präsidenten Mathamela Cyril Ramaphosa am Donnerstagabend beteuerte Raisi die feste Unterstützung der Islamischen Republik Iran für diesen mutigen Schritt Südafrikas und fügte hinzu: In einer Zeit der Passivität und Untätigkeit internationaler Organisationen wird dieser Schritt Ihren Namen, Herr Ramaphosa, neben dem Namen Nelson Mandelas als antirassistische und nach Gerechtigkeit strebende Persönlichkeit in der Welt etablieren. Hezbollah meldet Raketenangriff auf Israels Spionageeinrichtungen. Die libanesische Hezbollah hat nach eigenen Angaben die Spionageeinrichtungen des zionistischen Regimes in der Region Al-Jalil im Norden des besetzten Palästinas ins Visier genommen. Dazu teilte die libanesische Hezbollah mit: Mit Barkan-Raketen haben wir die modernen Spionagesysteme des zionistischen Regimes in der Azurit-Kaserne in der Al-Jalil-Region im Norden des besetzten Palästina ins Visier genommen. Laut der Hezbollah ist dieser Raketenangriff erfolgreich gewesen und hat das Ziel genau getroffen. Andererseits gab die libanesische Zivilschutzorganisation bekannt, dass 4 Menschen bei der Bombardierung der Stadt Beit Laif im Süden des Landes durch das zionistische Regime getötet und 3 weitere verletzt worden seien. In den letzten Tagen hat die libanesische Hezbollah nach den schrecklichen israelischen Verbrechen im Gazastreifen und dem Blutvergießen einer großen Zahl von Palästinensern in dieser Stadt die militärischen Stellungen dieses Regimes im Norden der besetzten Gebiete ins Visier genommen. In den letzten Tagen hat auch die Armee des israelischen Regimes die libanesischen Grenzgebiete mit Artillerie gezielt angegriffen. UN-Generalsekretär fordert rasche Untersuchung der Vorwürfe Israels gegen seine Mitarbeiter. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat eine zügige Untersuchung der von Israel erhobenen Vorwürfe gegen Mitarbeiter der UNO-Organisation UNRWA gefordert. Dazu teilte der Sprecher der Vereinten Nationen, Stefan Dujarric, am Freitag Ortszeit mit: UNRWA-Hauptkommissar Philippe Lazzarini hat den Generalsekretär über sehr schwerwiegende Vorwürfe informiert, die mehrere UNRWA-Mitarbeiter in die Terroranschläge vom 7. Oktober in Israel verwickeln. Dujarric sagte: Der Generalsekretär ist entsetzt über diese Nachricht und hat Lazzarini gebeten, diese Angelegenheit schnell zu untersuchen und sicherzustellen, dass alle an den Ereignissen vom 7. Oktober beteiligten UNRWA-Mitarbeiter sofort entlassen werden und möglicherweise eine strafrechtliche Verfolgung gegen sie eingeleitet wird. UN-Generalsekretär werde eine unabhängige, sofortige und umfassende Überprüfung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge einleiten, fügte der UN-Sprecher hinzu. Ein hochrangiger UN-Mitarbeiter gab am Freitag bekannt, dass die israelischen Behörden der Organisation Informationen über die mutmaßliche Beteiligung mehrerer UNRWA-Mitarbeiter an den als Operation Al-Aqsa-Sturm bekannten Anschlägen vom 7. Oktober übermittelt haben, die derzeit untersucht werden. UNRWA-Chef sagte, diese schockierenden Vorwürfe werden zu einem Zeitpunkt erhoben, an dem mehr als 2 Millionen Menschen in Gaza auf die lebenswichtige Hilfe angewiesen sind, die die Organisation seit Beginn des Krieges in Gaza geleistet hat. Nachdem das israelische Regime 12 UN-Mitarbeiter wegen ihrer Rolle bei den Anschlägen vom 7. Oktober angeklagt hatte, haben die USA angekündigt, dass sie ihre finanzielle Unterstützung für das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge eingestellt haben. Jemenitischer Raketenangriff auf ein britisches Schiff im Golf von Aden. Die jemenitischen Streitkräfte haben nach Angaben des Armeesprechers Brigadegeneral Yahya Sari am Freitagabend einen britischen Öltanker im Golf von Aden mit Raketen angegriffen. Sari wies darauf hin, das Schiff sei getroffen und in Brand gesetzt worden und fügte ergänzend hinzu, unsere Operationen gegen israelische Schiffe oder Schiffe, die israelische Häfen ansteuern, werden fortgesetzt, bis die zionistischen Angriffe aufhören und Lebensmittel in den Gazastreifen gelangen. Er betonte außerdem, dass der Jemen alle notwendigen militärischen Maßnahmen im Einklang mit dem Recht auf Selbstverteidigung ergreifen werde, um seine praktische Solidarität mit der palästinensischen Nation zu zeigen. Zuvor hatte United Kingdom Maritime Trade Operations UKMTO mitgeteilt, dass 2 Raketen im Wasser in der Nähe eines nicht näher genannten Schiffes im Golf von Aden explodiert seien, südwestlich der gleichnamigen jemenitischen Hafenstadt. Die Besatzung sei in Sicherheit, auch Schäden habe es keine gegeben. Die USA und Großbritannien haben kürzlich nach der Resolution des UN-Sicherheitsrates Angriffe auf die Ansarullah-Stellungen im Jemen gestartet. Diese Angriffe wurden durchgeführt, nachdem die jemenitische Armee in den vergangenen Wochen mehrere israelische Schiffe oder Schiffe mit Kurs auf Israel im Roten Meer und in der Bab al-Mandab-Straße angegriffen hatte, um den Widerstand der palästinensischen Nation im Gazastreifen zu unterstützen. Die Streitkräfte der jemenitischen Armee haben sich verpflichtet, die Schiffe dieses Regimes oder Schiffe, die in die besetzten Gebiete im Roten Meer unterwegs sind, weiterhin anzugreifen, solange das israelische Regime seine Angriffe auf Gaza nicht einstellt. USA und Großbritannien greifen erneut Ziele im Jemen an. Das US-Zentralkommando CENTCOM hat am Samstag nach eigenen Angaben einen Raketenabschussplatz der jemenitischen Ansarullah angegriffen. Das CENTCOM schrieb in einer Erklärung, die USA und Großbritannien hätten am 27. Januar gegen 3.45 Uhr einen Luftangriff gegen eine Schiffsabwehrrakete der Houthis Ansarullah gestartet, die auf das Rote Meer gerichtet und bereit zum Start gewesen sei. Die Angriffe auf die Hauptschifffahrtsroute zwischen Europa und Asien haben Auswirkungen auf den Warenverkehr durch den Suezkanal. Große Reedereien meiden die Route inzwischen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt und regnerisch bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1, Mashhad 8, Isfahan 8, Shiraz 11 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe »So wird gesagt«.
gesagt.
Unsere heutige Geschichte, liebe Hörerfreunde, stammt aus der Fabelsammlung Kelilo Demne. Eine junge Ente lebte in einem schönen Garten an einem Teich mit vielen Fischen. Sie hatte gehört, dass Fisch sehr gut schmeckt, aber sie hatte noch nie einen Fisch gesehen. In einer Mondnacht entschloss sie sich endlich, einen Fisch zu fangen und lief zum Teich. Als sie im Teich das Spiegelbild des Mondes sah, dachte sie, das muss ein Fisch sein. Sie sprang also ins Wasser, und zwar genau auf die Stelle, wo sie den vermeintlichen Fisch gesehen hatte. Aber so sehr sie versuchte, diesen Fisch zu greifen, es wollte nicht gelingen. Er schien verschwunden. Da schwamm sie müde ans Ufer. Dort angekommen, sah sie jedoch den vermeintlichen Fisch wieder. Da versuchte sie erneut ihr Glück. Aber natürlich wieder ohne Erfolg. Sie dachte, Fischfang ist aber schwierig, und ging erschöpft nach Hause. Am nächsten Tag hatte sie wieder Heißhunger auf Fisch und eilte erneut alleine zum Teich. Wieder sah sie das Spiegelbild des Mondes und dachte erneut, es sei ein Fisch. Auch an diesem Abend sprang sie ins Wasser, um diesen Fisch zu fangen, natürlich wieder ohne Erfolg, und schließlich kehrte sie auch an diesem Abend enttäuscht nach Hause zurück. Nun war sie sich ganz sicher, dass Fische sich nicht fangen lassen. Am nächsten Tag beriet sie sich mit einer alten, erfahrenen Ente und verriet ihr, »Ich habe festgestellt, dass Fische sich gar nicht fangen lassen.« Die weise Ente fragte, »Wieso denn das? Was hast du denn gemacht, dass du keinen Fisch fangen konntest?« Da erzählte die junge Ente, »Ich habe etwas im Teich glänzen sehen und bin gleich ins Wasser gesprungen, um es mir zu fangen, aber war es plötzlich verschwunden, und immer wenn ich das Wasser verlassen habe, ist es wieder aufgetaucht.« Da lachte die alte Ente und erklärte der jungen Ente, dass es kein Fisch, sondern das Spiegelbild des Mondes gewesen war. Sie sagte noch, »Erzähl niemanden davon, denn dann werden sie über dich lachen. Und merk dir, dass du nicht wieder versuchst, den Mond statt Fische zu fangen, denn wenn jemand einen Fehler, den er gemacht hat, wiederholt, wird er es bereuen.« Die junge Ente antwortete, »Ja, ihr habt recht, der Fehler liegt bei mir.« Doch sie vergaß völlig, die alte Ente zu fragen, wie Fische eigentlich aussehen. Sie wusste nicht, dass es nicht schlimm ist, etwas zu fragen, was man nicht weiß. Hätte sie die anderen gefragt, hätte sie ihr bestimmt alles über Fische erzählt, aber das tat sie nicht, und so bekam sie niemals einen Fisch zu essen. Denn immer, wenn sie wirklich einen Fisch im Wasser sah, dachte sie, es sei das Mondbild, und sagte sich, einen Fehler, den man einmal gemacht hat, soll man nicht wiederholen. Denn das wird man bereuen. کجا خوش است، آنجا که دل خوش است. So lautet unser heutiges Sprichwort. Ein altes Mütterchen lebte mit ihrem Sohn zusammen. Sie waren sehr arm. Da entschloss sich der junge Mann, in die Stadt zu ziehen, um dort nach Arbeit zu suchen. Seine Mutter willigte ein und gab ihm noch die letzte Münze, etwas Brot und Wasser mit auf den Weg. »Geh, mein Sohn, Gott beschütze dich.« Der Junge machte sich auf den Weg. Unterwegs hörte er auf dem Basar einen alten Derwisch rufen, »Wer zahlt mir eine Münze? damit ich ihm meine Lebenserfahrung mitteile. Der junge Mann dachte, ich besitze ohnehin nichts. Diese eine Münze kann ich ruhig dem alten Mann geben. Gott wird mir schon sein täglich Brot schicken. Er gab dem alten Derwisch die Münze und dieser verriet ihm seine Lebenserfahrung, nämlich, niemand ist mit dem Ort, an dem er sich befindet, zufrieden und denkt, er müsse woanders hinziehen, damit es ihm gut geht. Aber ich denke, ein guter und schöner Ort ist dort, wo das Herz des Menschen froh ist. Die innere Zufriedenheit ist wichtig und nicht der Ort.
Der junge Mann bedankte sich und ging weiter. Unterwegs sah er in der Steppe viele Menschen um einen Brunnen stehen. Eine Karawane war in der Hoffnung auf Wasser zu diesem Brunnen gekommen. Sie hatten mehrmals einen Eimer in den Brunnen herabgelassen, um Wasser hochzuholen, aber jedes Mal war der Eimer nicht mehr hochgekommen. Jemand war sogar herabgestiegen, um die ganzen Eimer wieder hochzuholen, aber er war nicht mehr zurückgekehrt. Der junge Bursche bot sich an, in den Brunnen zu steigen und nachzuschauen. Keiner von den Reisenden und Händlern in der Karawane hätte dies gewagt. Sie banden dem jungen Mann ein Seil um und schickten ihn in die Brunnen. Der junge Mann hatte das Brunnenwasser erreicht und begann nach den Eimern zu suchen, als plötzlich ein schwarzer Dämon vor ihm auftauchte und schrie, »Was machst du hier?« Der junge Mann unterdrückte seine Angst. Er grüßte den Dämon. Der freute sich und sagte, »Du bist ein wohlerzogener junger Mann. Ich möchte dich etwas fragen. Wenn du mir richtig antwortest, lasse ich dich Wasser schöpfen und wieder gehen. Aber wenn du, wie der Kerl, der vor dir in den Brunnen kam und mich verletzt hat, eine unsinnige Antwort gibst, werde ich dich in der Tiefe des Brunnens einsperren.« Der junge Mann wünschte, er wäre nie in den Brunnen runtergekommen. Doch fasste er sich ein Herz, vertraute auf Gott und sagte dann zu Dämon, »Nun gut, frag mich.« Der Dämon stellte folgende Frage. »Wo ist es schön?« Da dachte der junge Mann, »Ist doch klar, auf der Erde, in einem schönen Garten zum Beispiel.« Aber dann überlegte er, dass der Dämon, der im dunklen Brunnen wohnt, vielleicht über diese Antwort bekümmert wird, und dann fiel ihm die Antwort des Derwisch ein, und er sagte schnell, »Das ist doch klar, dort ist es schön, wo das Herz froh ist.« Da freute sich der Dämon und sagte, »Du bist wirklich ein erfahrener junger Mann. Weißt du, der andere, der vor dir in den Brunnen runterkam, hat mir geantwortet, in den Gärten auf der Erde sei es schön. Aber mir gefällt es hier, weißt du. Nimm dir die Eimer mit Wasser mit. Hier sind noch 3 Granatäpfel und sprich mit keinem über sie, bis du zu Hause ankommst.« Der junge Mann bedankte sich, brachte die Eimer mit Wasser nach oben und erzählte den Leuten aus der Karawane, was sich ereignet hatte, aber die Granatäpfel erwähnte er nicht. Dann kehrte er zusammen mit der Karawane in seine Stadt zurück. Die Leute belohnten ihn mit einer Kuh und einem Schaf und boten ihm an, dass er bei ihnen in der Karawane arbeitet, wenn sie die Stadt wieder verlassen. Das alte Mütterchen freute sich sehr, dass ihr Sohn schon wieder zurück war und sogar eine Kuh und ein Schaf mitgebracht und Arbeit gefunden hatte. Am Abend, als die Mutter schlief, schnitt der junge Mann einen Granatapfel auf. Es waren lauter kleine Smaragde drin. Am nächsten Tag verkaufte er sie, er stand mit dem Geld einen kleinen Geschäftsladen und begann ein gutes Leben. Aus dieser Geschichte entstand das Sprichwort Koja khoshast, anja ke dil khoshast, was so viel heißt wie »Wo ist es schön, dort, wo das Herz froh ist?« Das sagt man zu jemandem, der kein gutes Leben hat, aber dennoch fröhlich ist.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem ersten Musikstück Bahara, O Frühling, gesungen von Salar Arili.
Thank you. برای نشان بهار است، دلا مژده دار که این بیقراری نشان بهار است، نشان بهار است.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der Islam in Goethes Gedanken. Weiterhin gute Unterhaltung.
Der große deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe schuf Weltliteratur. Interessant ist, dass er von der islamischen und iranischen Kultur beeinflusst wurde. Zu seinen großen Werken gehört der westöstliche Divan. Es ist das Ergebnis seiner geistigen Reise in den Orient. Wir wollen heute Frau Mommsen zum Thema Islam und Koran im Denken Goethes zitieren. Diese Dozentin für Literaturwissenschaften an der Stanford University in Kalifornien veröffentlichte 2001 ein Buch unter dem Titel Goethe und der Islam. Sie sagt, das Interesse Goethes an Islam geht über den Rahmen des Normalen hinaus. Er hat dieses Interesse in mehreren Abschnitten seines Lebens demonstriert. Zum ersten Mal im Alter von 23 Jahren, als er dem Propheten des Islams eine wunderschöne Hymne widmet. Und mit 70 Jahren sagt er offen, dass er plant, alle Nächte des Schicksals, an denen sich die Offenbarung des Korans jährt, wach zu bleiben. In den Jahren dazwischen, das heißt von seinem 23. bis 70. Lebensjahr, hat Goethe auf verschiedene Weise gezeigt, dass er dem Islam zugeneigt war. Am meisten ist diese Zuneigung im westöstlichen Divan zu verspüren. Dieses Buch zählt neben dem Faust zu seinen wichtigsten Werken. In einem Gedicht dieses Divans sagt Goethe, dass er den Gedanken, ein Muslim zu sein, nicht von der Hand weist. Frau Mommsen von der Stanford University weist darauf hin, dass zur Zeit von Goethe in etwa die jahrhundertelangen massiven Versuche der Verunglimpfung des Islams abklangen. Goethe fühlte sich innerlich vom Orient angezogen und versuchte daher, so gut er konnte, Informationen über den Orient zu sammeln. Das erste Zeichen für sein Interesse an Islam finden wir 1772 vor. Und zwar schreibt Goethe in einem Brief an seinen Meister Gottfried Herder: Ich möchte für dich, wie Moses, gegrüßt sei er, im Koran betet, dort, wo es heißt, O Herr, weite mir mein Herz. Goethe hatte diesen Vers aus dem Koran entnommen. Er zitiert daraufhin die nächsten Verse auf Arabisch, die auf Deutsch bedeuten: Und erleichtere mir meine Angelegenheit und löse den Knoten in meiner Zunge. Goethe verspürte genau die Schönheit der Sprache des Korans und seine sprachlichen Wunder. In seinen Notizen über den westöstlichen Divan beschreibt er den Koran wie folgt: Der Stil des Korans ist stark und erhaben, überaus fruchtbar und einhergehend mit einer erstaunlichen Wahrheit. Wer Goethe kennt, weiß, dass er den Begriff erstaunlicher Wahrheit nur für ein großes Meisterwerk verwendet. Wenn wir die Koranstudien Goethes in diesem Abschnitt untersuchen, merken wir, dass er die Absicht trug, die arabische Sprache und Schrift zu erlernen. Bei diesen Studien finden wir Blätter vor, auf denen Goethe einige übersetzte Koranverse notiert hat. Er hat aus 10 Suren des Korans Verse entnommen und aufgeschrieben. Es sind Verse, die Grundsätze des Islams enthalten und von denen einige ganz besonders mit dem Denken Goethes übereinstimmen. Goethe ist der Meinung, dass Gott in der Natur in Erscheinung tritt. Daher notiert er den Vers 115 aus der Sure 2: Gott gehört der Osten und der Westen. Wohin ihr euch beim Gebet wenden möget, da habt ihr Gottes Antlitz vor euch. Er umfasst alles und weiß Bescheid. Den Gedanken von der Einheit und dem einen Gott betrachtet Goethe als eine der wichtigsten Errungenschaften des Islams. Laut Frau Mommsen setzt sich Goethe auch damit auseinander, dass Gott nicht nur in einer Sprache und durch einen Vermittler mit dem Menschen spricht. Deshalb notiert er sich den Vers 144 des Sure 3. Und Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon Gesandte gegeben. Werdet ihr denn eine Kehrtwende zurück zu den früheren Lehren machen, wenn er stirbt oder getötet wird? Andere Verse, die Goethe notiert, zeigen, wie er über Prophet Mohammed dachte. Zum Beispiel Vers 27 aus Sure 13. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, warum ist auf ihn kein Zeichen von seinem Herrn herabgesandt worden? Sag, Gott führt irre, wen er will. Aber wen einer sich ihm zuwendet, führt er ihn zu sich.
Goethe scheint im Koran besonders zu gefallen, dass dort geschrieben steht, Gott hat zu jedem Volk einen Propheten gesandt. Er schreibt nämlich 1819 an einen jungen Gelehrten, ist es wahr, dass Gott im Koran sagt, wir haben keinen Propheten zu einem Volk geschickt, es sei denn, er sprach die Sprache seines Volkes. 1827 zitiert er in einem Brief an Carlyle den folgenden Vers aus dem Koran, den Vers 4 der Sure 14, nämlich, und wir haben keinen Gesandten geschickt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen Klarheit gibt. Goethe erwähnt dies auch in einem Artikel von 1828. Die Koranstudien Goethes im Jahre 1772 nützten ihm viel, denn sie gaben ihm den Antrieb, das Schauspiel Mohammed zu schreiben. Obwohl dieses Stück kam nie auf die Bühne. Der Islam und seine Begründer finden darin schönen Widerhall. Daher ist dieses Werk für die Untersuchungen über die Beziehungen Goethes zum Islam sehr aufschlussreich. Es zeigt sich an ihm nämlich, dass der junge Goethe sich innerlich vom Propheten selber und vom Islam angezogen fühlt. An einer Stelle kommt das Mohammed-Lied vor, das über das Gespräch zwischen Ali, Friede sei mit ihm, und Fatime, Friede sei mit ihr, berichtet. Goethe hat es im Frühling 1773 gedichtet. Vorher hat er zahlreiche Bücher über den Propheten gelesen. In diesem Gedicht stellt er den Begründer des Islams als geistigen Führer der Menschheit vor und vergleicht Mohammed und seine Anhänger mit vielen kleinen Bächen, die sich zu einem großen Strom zusammenschließen und in den Ozean ergießen. Hier zeigte sich, dass Goethe von einem hohen vitalen Begriff des Islams beeindruckt war, nämlich dem Begriff der Einheit Gottes und der Einheit im Glauben an den einen Gott. Thank you. Wie Frau Katharina Mommsen von der Stanford-Universität in den USA berichtet, hat Goethe in Weimar einmal an einer Zeremonie der Muslime teilgenommen und war so beeindruckt, dass er selber und viele Freunde sich an die Stadtbibliothek wandten, um sich den Koran anzusehen und auszuleihen. Schon vorher hatte Goethe sich mit dem Koran befasst, denn die Soldaten in Weimar hatten aus dem Spanienkrieg eine Seite aus dem Koran mitgebracht, auf der die Sure 114 stand. Goethe bat den deutschen Orientalisten Lorbach, dass er diese Sure für ihn übersetzt und versuchte selber, das Arabische abzuschreiben. Literaturwissenschaftlerin Mommsen ist davon überzeugt, dass Goethe den westlich-östlichen Divan nicht hätte schreiben können, wenn er sich nicht eingehend mit dem Islam befasst hätte. Er hat den Koran und die Sunna des Propheten und Bücher über das Leben des Propheten gelesen. In einem Gedicht im Divan schreibt er: Wenn ich etwas tue oder etwas dichte, dann zeige mir den rechten Weg, womit er auf die Koranstelle mit dem Gebet Führe uns auf den rechten Weg hinweist. Und es gibt noch viele andere Beispiele dafür, dass Goethe vom Islam und dem Propheten des Islams beeindruckt war. Frau Mommsen ist der Überzeugung, dass sich überall in seinem westlich-östlichen Divan Bezugspunkte zum Koraninhalt finden lassen. Goethe nennt in diesem Gedichtswerk den Koran sogar das Buch der Bücher.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück mit dem Titel Boto Sabzam, mit dir bin ich grün. Vorgetragen wird es von Bahram Hasiri.
رو می گذارم گر نیایی سر به صحرا میگذارم، تن به طوفان دل به دریا میسپارم، گر نیایی سر به صحرا میگذارم، تن به طوفان دل به دریا میسپارم.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.